Schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung zu später Stunde, in der wir aus ganz unterschiedlichen Perspektiven die Dinge diskutieren wollen, die Lage, in der wir alle gerade wach geworden sind. Unter anderem mit einer Frau, die neulich mit Blick auf den Zustand ihrer eigenen Partei etwas sehr Schönes, Selbstironisches gesagt hat. Sie sagte, also ob Wolfgang Kubicki und ich wirklich der frische Aufbruch sind, den die FDP jetzt braucht, weiß ich nicht so genau. Sehr schön. Viel wichtiger aber ist ein anderer Gedanke, den wir heute vielleicht mal andiskutieren können und sollten. Viele von uns, sagt sie, die wir seit Jahrzehnten in Freiheit leben, empfinden das nicht mehr als Privileg, um das man ringen muss, sondern als Selbstverständlichkeit. Und wir lernen gerade, das ist es nicht. Herzlich willkommen, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Freue mich sehr.
Vielen Dank.
Sieht sie das auch so? Wollen wir eine sehr geschätzte Kollegin fragen, die seit vielen Jahren aus den Krisen- und Kriegsgebieten der Welt berichtet und die die Situation in der Ukraine, wo sie bis Samstag, glaube ich, war, nicht grundsätzlich, aber in einem sehr wichtigen Punkt offenbar ein bisschen anders bewertet als andere. Ganz abgesehen davon sagt sie, dass sich die Europäer und auch die deutsche Regierung die Außenministerin fragen lassen müssen, wo denn eigentlich ihr Alternativplan für die Ukraine war. Sehe ich auch, wie Selenskyj zunehmend an Grenzen gerät. Und das hat, interessant, Ihrer Meinung nach offenbar auch damit zu tun, dass er sich von, Zitat, zu vielen klugen Leuten verabschiedet hat, die ihm offenbar zu stark geworden sind. Herzlich willkommen, Katrin Eigendorf. Freue mich sehr. Und es ist gut, dass wir in dem Zusammenhang noch einmal direkt in der Ukraine selbst nachfragen können, bei einem der bekanntesten deutschen Kriegsreporter, der die Lage dort schon seit mehr als 10 Jahren immer wieder sehr, sehr eindringlich beschreibt. Sieht er die Alleingänge von Selenskyj genauso kritisch wie Katrin Eigendorf? Und ganz andere Frage, wie erklärt er sich, dass Trump offenbar alles macht, was Putin möchte? Guten Abend, Paul Ronsheimer. Und wir wollen unseren Mann in Washington, da sehen wir ihn schon, Elmar Thewissen, fragen, wie seine Erklärung dafür geht. Was ist die Geschichte hinter Trumps Russlandfreundlichkeit? Was wird darüber in Washington geredet? Ist es wirklich nur der Wunsch nach Frieden oder geht es in Wahrheit, wie eigentlich immer bei Trump, um sehr viel Geld? Schönen guten Abend, Elmar. Freue mich sehr, dass das klappt.
Hallo in die Runde nach Hamburg.
Elmar, gestern Nacht deutscher Zeit mit großer Spannung erwartet worden, die erste Rede des neuen Präsidenten, wenn man so will, vor dem Kongress. Was habt ihr erwartet, was habt ihr bekommen?
Also wir haben erwartet, dass er uns Aufschluss gibt. Erstens, wohin will er eigentlich mit Amerika und wohin will er mit der Welt? Also verabschiedet er sich ein Stück weit von der regelbasierten, werteorientierten Weltordnung? Wir haben nichts davon bekommen. Es war, ich sag mal, eine unspektakuläre Rede. Es war inkohärent, nicht zusammenhängend. Also es war keine Vision für Amerika wirklich erkennbar, auch keine Vision für eine Weltpolitik. Sie war gefüllt mit vielen, vielen Übertreibungen. An manchen oder auch an vielen Stellen kann man sagen, auch eindeutigen Lügen. Das einzig Neue war wirklich, als er aus dem Brief zitierte, den er von Volodymyr Selenskyj bekommen haben will.
So, und das war eine interessante Passage, weil er unter anderem vorgetragen hat folgenden Satz: Wir sind bereit, also wir, die Ukrainer, unter der starken Führung, nochmal sozusagen die Selbstunterwerfung, der starken Führung von Präsident Trump für einen dauerhaften Frieden zu arbeiten. Dann ging es um den Rohstoffdeal, der jetzt offenbar doch zustande kommen soll und endet dann mit dem Satz: Wäre das nicht schön? Wie ist denn diese Rede, Paul Ronsheimer? Für mich klingt es fast wie eine Unterwerfung. Vielleicht habe ich da einen falschen Eindruck. Wie ist denn diese Rede in der Ukraine aufgenommen worden?
Ja, genau so muss man das bewerten. Ich habe gestern mit einem engen Berater von mit dem ukrainischen Präsidenten zusammengesessen und mit anderen, die in seinem Umfeld sind. Und sie sprachen da schon von einer Erpressung. Ihnen war klar geworden, vielleicht zu spät, auch das kann man kritisch betrachten, dass sie von den Europäern nicht das bekommen, was sie brauchen und dass sie von den Amerikanern abhängig sind. Jetzt ist aber heute etwas passiert, was hier für neue Schockwellen gesorgt hat. Denn dieser Brief und dieser Tweet, diese Aussagen von Selenskyj, die waren ja als Deeskalation wahrgenommen worden. Genau. Dann gab es die Rede von Donald Trump im Kapitol, wo er ja auch auf Selenskyj zugegangen ist. Und dann heute gegen Mittag kam raus, die Geheimdienstinformationen, all das wurde auch eingestellt. Nicht nur die Militärhilfe, sondern Geheimdienstinformationen. Und das bedeutet, und ich habe gerade noch mit Soldaten geschrieben und mit Geheimdienstlern gesprochen, die sagen, das ist eine Katastrophe, weil die Zielerfassung dieser HIMARS-Raketen nicht mehr so funktionieren kann, weil bestimmte Satellitenbilder nicht mehr übertragen werden. Und hier, wo ich jetzt gerade stehe, in Kiew, diese Stadt wird geschützt durch Patriot-Abwehrraketen. Und auch diese werden gesteuert von amerikanischen Geodaten, von Satelliten. Und davon sind sie abhängig. Das heißt, der Schutz der Zivilbevölkerung und auch die Frontlinie kann nicht mehr so verteidigt werden wie davor. Und das ist natürlich, muss man sagen, mehr als Erpressung. Und viele fragen sich, was hat das zu bedeuten? Ich höre aus dem Umfeld, aus der ukrainischen Regierung, dass es Trump offenbar darum geht, nicht nur diese Entschuldigung zu bekommen, nicht nur diese Geste, sondern, dass er jetzt versuchen will, Zelensky in eine Richtung zu bringen, zu Ergebnissen, zu Verhandlungsergebnissen, die er direkt nach Moskau, nach Russland tragen will.
Bin gespannt gleich auf die Einschätzung von Katrin Eigendorf, aber da muss ich jetzt direkt nochmal bei Elmar nachfragen. Was hörst du dazu, Elmar? Was ist der Plan dahinter? Und wie wird das eigentlich in Amerika diskutiert, dass man jetzt tatsächlich auch, was Geodaten angeht, und da haben wir gestern auch drüber gesprochen, welche Konsequenz das hat, was es bedeutet, die Ukraine und in dem Fall die Front auf diese Art und Weise im Stich zu lassen?
Ja, also der CIA-Direktor John Ratcliffe hat bestätigt, was der Kollege gerade beschrieben hat, und auch der Sicherheitsberater hat das bestätigt, allerdings mit einer Einschränkung. Sie sagen, dass am Ende das, was zur Force Protection notwendig ist, also um die eigenen ukrainischen Truppen zu schützen vor dem Vorrücken der Russen oder eben auch vor direkten Angriffen, diese Daten würden angeblich jedenfalls nach wie vor weitergegeben. Was nicht mehr weitergegeben wird, sind tatsächlich vor allen Dingen die Daten, die für die HIMARS-Systeme wichtig sind, weil von denen diese weitreichenden Raketen, die Attackams, abgeschossen werden, die bis in russisches Territorium tief hineinreichen können. Das wurde also bestätigt und ich sehe das, wie Herr Ronsheimer, dass das ein Hinweis darauf ist, Donald Trump will im Grunde genommen den Hebel in der Hand halten. Man kann von Nötigung, man kann von Erpressung sprechen, um vielleicht auch Zugeständnisse in Verhandlungen zu bekommen, denn er hat ja letztlich schon öffentlich einiges preisgegeben, nämlich die Frage, ob die Ukraine ihre Territorien wiederbekommt. Davon hat sich Trump eigentlich schon weitgehend verabschiedet.
Katrin Eigendorf ist bei uns, die ähnlich wie Paul Ronsheimer irgendwie seit 10 Jahren schon beobachtet und beschreibt, was in der Ukraine passiert. Also ich betone das deswegen, weil es sozusagen für uns ein Krieg ist, der seit 3 Jahren geht, in unseren Köpfen, in euren Köpfen, in den Köpfen der Kriegsreporter ist seit 10 Jahren klar, was dort eigentlich vor sich geht. Wie wurde jetzt diese Eskalation am Freitag auch im Weißen Haus, diese Demütigung vor den Augen der Weltöffentlichkeit, wie wurde das in der Ukraine wahrgenommen und diskutiert?
Also die Ukrainer, mit denen ich in dem Moment zusammen war, die waren geschockt, genauso wie ich geschockt war. Also keiner hatte damit gerechnet, dass es so dermaßen eskaliert. Allerdings, wenn man sich dann noch mal in Ruhe anguckt, was da passiert ist. Ich habe Zelensky in den Wochen davor erlebt. Ich habe ihn in Davos erlebt, beim World Economic Forum. Ich habe ihn in München erlebt. Ich habe ihn dann auch 2-mal in Kiew gesehen, auch in kleinerem Kreis. Ich glaube, er ist da mit der falschen Haltung auch rangegangen. Ich will jetzt nicht irgendwie verharmlosen, was Trump und Vance da gemacht haben, ist absolut ruchlos und inakzeptabel. Aber
interessanter Punkt.
Ich weiß ja vorher, was mich erwartet. Und Zelensky hat das auch mehrfach betont, dass er schon weiß, dass er dort nicht ein willkommener Gast ist. Aber er hat immer wieder gesagt, wir dürfen die Amerikaner nicht verlieren. Und ich muss jetzt mit Trump an einem Tisch sitzen, um ihm klarzumachen, dass das alles Lügennarrative von Putin sind. Und wenn man jetzt einfach mal versucht, die Psychologie eines Trump zu verstehen, ist das natürlich keine gute Herangehensweise. Und er war in dem letzten Pressegespräch, in dem ich ihn erlebt habe, wirklich am Limit.
Inwiefern? Also,
ich meine, er ist ja ein unglaublich charismatischer Politiker, der Leute mitnehmen kann, für sich gewinnen kann, der auch mit Journalisten ähnlich umgeht, wie man ihn mit Politikern erlebt. Und er war wirklich fast schon verzweifelt. Ich habe ihn das letzte Mal so in Butscha gesehen, dass er wirklich mit sich rang. Wie findet er jetzt einen Weg für die Ukraine, das zu bekommen, was für ihn überlebenswichtig ist für das Land, nämlich die Sicherheitsgarantien. Und dass er da alleine reingestolpert ist, zeigt mir, dass er nicht gut beraten wurde, dass er in seinem nicht besonders eloquenten Englisch dieses Gespräch geführt hat, ist auch problematisch. Da hat es einige Missverständnisse auch gegeben. Also es war insgesamt eine Situation, die man hätte auch ein bisschen antizipieren können vorher. Weil Zelensky wusste, dass Trump nicht sein Freund ist.
Bin gleich gespannt auf die Einordnung von Paul Ronsheimer. Würde aber gerne Frau Strack-Zimmermann fragen, auf Europaebene, wie wird das dort besprochen? Und ist das auch sozusagen der Tenor im Sinne von, du weißt, mit wem du es da zu tun hast, du musst den richtig studieren? Es gab einen sehr interessanten Moment, als J.D. Vance von Zelensky gesagt bekam, was eigentlich passiert ist nach dem Minsker Abkommen und so weiter. Und dann so rhetorisch fragte, ist das die Diplomatie, die du dir vorstellst? Passierten ja zwei interessante Dinge. Das erste war, Vance antwortet erstens gar nicht wirklich darauf, hebt es gleich auf eine ganz andere Ebene und macht dann sozusagen den Punkt, den du bei Narzissten machen musst und sagt, du hättest allen Grund, diesem Präsidenten, der hier vor dir sitzt, dankbar zu sein. Das heißt, er hat genau verstanden, wie die Psychologie dieses Präsidenten funktioniert. Redet man sowas auch auf europäischer Ebene vorher ab und sagt, pass auf, wenn du da hinfährst, da geht es auch um Europa, da geht es um unsere eigene Sicherheit. Wir müssen uns ganz genau überlegen, wie das passiert. Es gab eine ganze Schamoffensive in den vergangenen Tagen. Lauter Leute, die sich da alle kleiner gemacht haben, als sie eigentlich sind, um bloß keinen Ärger zu riskieren.
Also ich glaube allererstes Mal, dass viele dorthin gehen oder die hingegangen sind, so wie auch Macron oder der britische Premier, die da schon sich selbst überwunden haben. Das sind ja jetzt nicht irgendwelche Leute, die
der
gestern
Brief
noch auf
des
dem
Königs, den er da rauszieht und so weiter.
Also das sind ja keine Leute, die irgendwie am Abend vorher noch auf dem Baum gesessen haben, sondern gestandene Staatsleute, die auch Diplomatie beherrschen.
Das meine
ich glaube, dass das bei Trump da dieser Mann völlig unberechenbar ist. Also auch aus dem Momentum heraus irgendwas macht. Ist die Vorbereitung, glaube ich, nötig? Ob das immer funktioniert, weiß ich nicht. Nur Zelensky sitzt seit 900 Tagen.
Ist schon klar.
In seinem Palast, in seinem Regierungssitz.
In seinem Bunker ganz häufig.
Ich war auch einige Male da, bin ihm dort begegnet. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Das ist ein kalter, unbeleuchtetes Etwas, was entsprechend geschützt ist. Da sitzt er seit 900 Tagen, gibt jeden Tag ein Statement ab vor seinen Mitbürgern. Das heißt, ich teile das, dass er einfach am Limit ist. Insofern, selbst wenn man sich darauf vorbereitet, glaube ich, es triggerte ihn doch schon. Und das ist eben so perfide, das war ja alles eingefädelt. Wie dieser Journalist ihm sagte, warum er eigentlich keinen Anzug tragen würde.
Ja.
Das ist ja unsäglich und ihn da mit Sicherheit auch persönlich berührt hat. Weil
so
er
hat
trägt,
ihn Trump ja auch schon begrüßt.
Ja,
ne?
Ja, hast dich heute schön gemacht. Und das sind natürlich, manchmal sind das diese Kleinigkeiten, die Menschen tiefst verletzen.
Absolut.
Weil er trägt es natürlich, um zu signalisieren, mein Volk ist im Krieg und ich bin der Präsident und ziehe mich nicht hübsch an, wenn mein Volk diesen Kampf führt oder eben diese Verluste.
Ja, diese Kleidung ist ja auch eine Chiffre, die sagt der Welt ja was. Ne?
Genau. Und ich glaube, da wurde er schon angetriggert. Und dann lief das Ganze aus dem Ruder. Wenn man das ganze Setting gesehen hat, wir kennen das ja von Jahrzehnten, eigentlich sitzt der Präsident da mit seinem Gast, dann wird Shake Hands, dann gibt's ein paar Fotos. Das wurde ja vor der Weltöffentlichkeit zelebriert und es gab ja auch Agenturen, die gar nicht mehr zugelassen waren.
AP zum Beispiel.
Zum Beispiel. Dann aber eine russische Agentur war dabei. Also das Ganze ist schon, ich glaube, dass man das, ich sag mal, mit normalen diplomatischen Maßstäben, pass auf, bereite dich vor, du weißt, an welcher Stelle tickt er aus, lass das mal. Ich glaube, dass das so leicht nicht mehr zu beantworten ist. Da sitzt ein geschlagener Präsident, der Unterstützung bekam von den Amerikanern, von den Europäern und ihm läuft das jetzt sozusagen aus den Händen. Das ist schon eine Tragödie.
Ich würde gerne Paul Ronsheimer fragen an dem Punkt. Entschuldigung, Elmar, ganz kurz und dann gleich Paul.
Ja, ganz kurz dazu. Also man muss sich noch mal vor Augen halten. Da sind doch Macron und Starmer da gewesen. Die sitzen im Warmen und Trockenen in London und Paris. Auch wir, die wir in Deutschland oder sonst wo sitzen im Warmen und Trockenen und fragen uns, was hätte man alles taktisch besser machen können? Hätte er nicht lieber bis zur Pressekonferenz hinterher gewartet und dann einfach mal seine Punkte gemacht und vor Putin gewarnt? ich sag mal ganz ehrlich, der hat in der Woche vorher gesagt bekommen, dass er ein Diktator ist. Der hat gesagt bekommen, dass die Ukraine schuld ist an diesem Krieg. Der hat gesagt bekommen, dass er eigentlich auf sein Territorium schon gleich mal verzichten kann und dass sie sowieso nicht in die NATO kommen. Er ist also mit einer Ladung da angekommen und in eine Inszenierung geraten. Ich glaube, die Bühne war gebaut. Die war nicht gebaut, um Eklat herbeizuführen, sondern die war gebaut, um sich zu sonnen in dieser Dankbarkeit und Ehrerbietung, die man von Zelensky erwartet hatte. So, und da sitzt er dann und hört im Grunde genommen, dass ja eigentlich alles schon weggegeben ist und dass Donald Trump auch fröhlich die Punkte von Wladimir Putin übernommen hat, das Narrativ. So, und das ist die Situation, wo ich verstehen kann, dass ein Anführer nicht nach Hause kommen kann und kann seinen Menschen vermitteln, warum er den Eindruck erweckt hat, als hätte man dem gar nichts entgegenzusetzen. Und auch was den Anzug angeht, finde ich, hat er eine ziemlich coole Antwort gegeben. Er hat gesagt, kauft sich am besten auch so einen schönen, wie der Kollege da anhat. Vielleicht nicht ganz so teuren oder sowas.
Genau.
Und man erinnert sich vielleicht auch noch an Winston Churchill, der ebenfalls in Kriegskleidung damals eben im Weißen Haus gewesen ist, im Zweiten Weltkrieg. Richtig. Also ich glaube, man muss vorsichtig sein, indem man hier gleichzeitig auch Vorwürfe gegen Zelensky äußert.
Die Frage an Paul Ronsheimer in dem Zusammenhang. Zelensky ist ja wieder zurück in der Ukraine. Was hören Sie aus seinem Umfeld? Was sagt er selber? Wie haben die das verarbeitet? Das eine, was sind die Konsequenzen daraus? Und der andere Punkt, der mich wirklich interessieren würde, und vielleicht können wir das in der Runde auch gleich mal diskutieren. Woher kommt das? Woher kommt diese Russlandfreundlichkeit von Trump? Woher kommt diese uneingeschränkte Bereitschaft, russische Narrative zu übernehmen? Man hat das Gefühl, man redet mit Dmitri Peskov, ja, dem Kreml-Sprecher. Der redet genauso.
Ja. Ja, absolut. Und das ist genau auch das, was ich hier aus dem Umfeld von Zelensky in den vergangenen Tagen gehört habe. Und immer wieder, wenn ich dort gesprochen habe mit seinen Beratern, mit denjenigen, die mit ihm unterwegs sind, dann höre ich eines. Es wäre vollkommen egal gewesen aus ihrer Sicht, aus Zelenskys Sicht, wie er sich dort verhalten hätte. Also, ob er Trump umarmt hätte, ob er ein anderes Geschenk mitgebracht hätte, ob er, ja, ich weiß nicht, was dort aufgeführt hätte. Die ukrainische Seite, die ukrainische Delegation war sicher, die Amerikaner wussten genau, was sie wollten. Und das haben sie angesprochen, den Diktatfrieden. Zelensky hat gesehen, er kommt in dieses Oval Office. Und das ist eigentlich schon festgelegt. Denn was wir in der Debatte ja immer vergessen ist, in den vergangenen Wochen hat es die ganze Zeit bereits Telefonate gegeben zwischen Donald Trump und Wladimir Putin. Und wir wissen alle nicht, was dort in diesen Telefonaten besprochen wurde. Mhm. Donald Trump hat sogar noch am Anfang diese Telefonate dementiert. Mhm. Gleichzeitig sagt Putin öffentlich, er ist nicht bereit, auf irgendetwas zu verzichten. Auf alles hat er Anspruch, die vier Oblaste, die er beansprucht in der russischen Verfassung. Also er will eine Kapitulation der Ukraine. Und ich stimme zu, man kann Zelensky dafür kritisieren, dass er dort die Fassung verloren hat. Ich finde es auch menschlich. Was richtig ist, was Katrin angesprochen hat, in den vergangenen Wochen ist das allerdings auch in internen Sitzungen passiert. Also in München bei der Sicherheitskonferenz höre ich, dass es in dem internen Gespräch hinter verschlossenen Türen zwischen Zelensky und Vance, dem Vizepräsidenten, bereits explodiert ist. Also dass man sich da alles Mögliche schon an den Kopf geworfen hat und dass Vance weggefahren ist aus München und gesagt hat, der Zelensky hat es nicht verstanden. Und dann hat man die Strategie dort entwickelt, was dann im Oval Office passiert ist. Und dazu kommt, und das ist jetzt dieser Schockmoment für die Ukrainer, dass sie nicht das Gefühl haben, sie kommen wieder vor die Welle, sondern sie geben etwas, also sie geben sich der Erpressung hin. Zelensky schreibt diesen Brief und heute kommt dann Geheimdienstinformationen, gibt's nicht mehr. Und deswegen gibt es hier in der Ukraine das Gefühl, egal was sie tun, Donald Trump steht auf der Seite Wladimir Putins. Bitte. Donald Trump will etwas Schnelles hinbekommen für seine Wähler. Und Sie haben es vollkommen richtig angesprochen. Die Frage ist, warum? Und darauf hat hier keiner so richtig eine Antwort. Es gibt natürlich viele Verschwörungstheorien, aber davon ist nichts belegt. Gleichzeitig sagt man, ja, Donald Trump hat offenbar das Interesse, mit Putin Geschäfte zu machen. Und die Ukraine ist ihm einfach egal.
Mhm. Zitat J.D. Vance, Elmar, wenn man echte Sicherheitsgarantien will, wenn man wirklich sicherstellen will, dass Putin nicht wieder in die Ukraine einmarschiert, dann ist die beste Garantie, den Amerikanern wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen. Das ist eine viel bessere Sicherheitsgarantie als 20.000 Truppen aus irgendeinem Land, das seit 20 oder 30 Jahren keinen Krieg mehr geführt hat. Das ist ja die Haltung offensichtlich.
Das ist also... Erstens ist es natürlich, J.D. Vance nimmt da eine Idee für sich in Anspruch, die eigentlich von Zelensky kommt. Er hat ja den Deal, den Rohstoffdeal vorgeschlagen, aus genau diesen Gründen, weil er erkannt hat, dass wirtschaftliche Interessen der Amerikaner auch ein Stück weit Schutz sein können. So, und das andere wird ja in Großbritannien und anderswo so verstanden, dass er über die schlappen Europäer ablästert. Das hat für eine Menge Ärger jetzt schon gesorgt. Du fragtest ja vorhin danach, wie kommt das eigentlich? Und vielleicht ist nochmal wichtig zu sagen, wie die Vorgeschichte bei Donald Trump ist. Donald Trump war in massiven wirtschaftlichen Schwierigkeiten hier in den USA von einer Reihe von Jahren als Geschäftsmann. Und dann hat er durch Kredite, die er bekommen hat von russischen Oligarchen, im Grunde genommen den Ausweg aus dieser wirtschaftlichen Krise für seinen Konzern und für sein Unternehmen gezogen. Er hat Grundstücke und Immobilien verkauft an russische Oligarchen. Er hat viele Geschäfte mit Russland gemacht. Und hat deshalb zunächst mal erstmal nur ein positives Bild von den Russen, die bereit sind, mit ihm Geschäfte zu machen. Er hat sie als, ich sage mal, darin auch weitgehend verlässlich gesehen. Und aus diesem, glaube ich, heraus ist etwas entstanden, was auch Wladimir Putin erlebt hat, dass der Präsident ihm ein gewisses einen Vertrauensvorschuss entgegenbringt. Vielleicht erinnern wir uns an die Pressekonferenz in Helsinki, damals in der ersten Amtszeit von Donald Trump, wo er schon vor verlaufenden Kameras klargemacht hat, dass er dem Wort Putins eher vertraut als dem Wort seiner eigenen Geheimdienste. Ja. So, und das hat sich bis heute nicht geändert. Es kommt aber jetzt eins dazu. Der Kollege Ronsheimer sprach es vorhin an. Das ist das Strategische. Er sieht ja nicht irgendwie Werte und Regeln und die große Ordnung der Welt als das Entscheidende. Es geht um den wirtschaftlichen Vorteil. Und er will erstens ein gutes Geschäft mit der Ukraine machen in Sachen Rohstoffdeal. Zweitens gute Geschäfte mit Russland und sie drittens auf seine Seite ziehen, um in der großen Auseinandersetzung mit China dann nachher die Nase vorn zu haben. Also es ist eine Mischung aus persönlichen Erlebnissen und eben auch strategischen Interessen. Und deswegen kann eigentlich die Ukraine, kann Volodymyr Zelensky in diesem Spiel nicht gewinnen.
Bevor wir gleich noch mal intensiver auch mit Katrin Eigendorf darüber sprechen, was da in der Ukraine gerade auch rumort, würde ich gerne Frau Strack-Zimmermann fragen. Paul Ronsheimer sagt, die Entwicklungen der vergangenen Tage zeigen, wie wahnsinnig schwach die EU wirklich ist. Das war ein Offenbarungseid. Sehen Sie auch so? Wie diskutieren Sie das in Brüssel?
Naja, momentan sind alle entsetzt, wenn ich mal von Ungarn und der Slowakei absehe. Und da rücken schon viele zusammen. Also aber im Parlament.
Sie sind entsetzt und ich wundere mich. Ich denke immer, wie kann man, also ich bin überrascht, dass alle so überrascht sind.
Ja, ich bin auch überrascht, dass alle überrascht sind, weil ich darf seit 8 Jahren Verteidigungspolitik machen. Ich war häufig bei Ihnen hier, wo wir eben über die Unsicherheiten gesprochen haben. Und wir haben Trump ja schon mal erlebt. Und jetzt ist er deutlich vorbereiteter ins Amt gegangen, aber er ist nicht milder geworden. Und ich glaube übrigens, wenn ich das noch sagen darf, ich glaube, dass Trump Putin bewundert. Das ist ein richtiger Kerl, der regiert durch. Das ist so, wie er es auch will. Da wird nicht lange gefackelt. Wer stört, wird aus dem Weg geräumt. Ich glaube, dass da eine tiefe Bewunderung ist. Da sitzen zwei am Tisch und teilen sich die Welt auf. Spätestens dann muss Europa aufwachen. Denn das, was in der Ukraine passiert, berührt ja auch unsere Freiheit in Frieden.
Aber warum waren wir wirken wir? Ich sage es ganz vorsichtig, so schlecht vorbereitet.
Ich sag's mal so, das Schöne an Europa ist, wir sind ein großes Friedensprojekt, das größte, was es auf der Welt gibt. Auf der anderen Seite bestehen wir aber aus 27 Nationen. Und gerade im Sicherheitsbereich haben wir eben nicht eine Führung und eine Armee, sondern wir sind aufgesplittet und je nach geografischer Lage haben eben die Länder in Europa eine völlig unterschiedliche Sichtweise. Vor Jahren, wenn sie in Litauen waren, in Estland, in Lettland, haben alle gesagt, der Tag wird kommen, dass Russland wieder einen Angriff startet. Die Finnen waren immer vorbereitet darauf. Das heißt, die Länder, Polen, die Länder, die eine russische Grenze haben, haben das immer völlig anders gesehen als die Südeuropäer. Die haben aufs Mittelmeer geschaut, hatten dort...
Niemand kauft so viele amerikanische Rüstungsgüter wie die Polen, ne?
Ja, und sie sind natürlich, haben natürlich auch eine Geschichte mit Russland. Das wurde uns immer erzählt. Wir eben mit vielen Freunden um uns herum haben das in Deutschland nicht wahrgenommen. Und jetzt kommt es, dass wir in Deutschland eben auch nie den Versuch gestartet haben, unter verschiedenen Kanzlern in Europa eben auch gemeinsam mit Frankreich, gemeinsam mit Polen, ernsthaft den Zug anzuführen und zu sagen, es ist Zeit, da tut sich was. Ich bin optimistisch, dass sich da eine Menge tut. Es gibt jetzt Programme, die aufgelegt werden. Die Frage allerdings wird natürlich bleiben, in welcher Geschwindigkeit. Weil wenn Sie das sehen, ich meine, wir werden ja jeden Morgen wach und es kommt wieder etwas.
Ja.
Ich behaupte, es kommt auch etwas, um uns durcheinander zu bringen, um uns wuschig zu machen. Kaum hat man es eingeordnet, kommt wieder was anderes. Das muss auch erstmal verifiziert werden. Ja,
so
stimmt das überhaupt?
Die Merkman-Theorie, ne? Also der ist einfach so erratisch, dass sich einfach keiner auf irgendwas verlassen kann.
Nein, und ich glaube, das hat auch Prinzip nach dem Motto.
Das
ist aber
auch eine schlechte Nachricht für Putin, ne? In dem Zusammenhang.
Ja, aber ich glaube auch, Herr Lanz, dass auch eine schlechte Nachricht für die Vereinigten Staaten werden könnte.
Ja, das
Als ich die Bilder sah von Lavrov mit dem amerikanischen Außenminister, habe ich gedacht, Lavrov ist wirklich ein Hund. Der zieht den über den Tisch, bevor der 1, 2, 3 sagt. Ich glaube, dass wenn sich die Vereinigten Staaten mit Russland wirklich anlegen würden, würden sie anders agieren. Und ich finde ganz spannend, was macht China jetzt eigentlich? Mhm. Also relativ wenig, aber heute gab es ja einen Tweet aus der chinesischen Botschaft.
Krass.
Richtung Trump, wenn du Krieg willst, Handelskrieg, welchen Krieg auch immer.
Immer, genau, das war die Formulierung.
Werden wir kämpfen bis zum Schluss.
Ja, Wahnsinn,
jetzt plötzlich tritt China auf die Bühne, weil ich mir nicht vorstellen kann, auch wenn China und Russland, was Autokraten betrifft, also die Freiheit ablehnend, sind ja keine Freunde. Mhm. Und für China sind die Russen die armen Verwandten, die es nie auf die Kette bekommen haben. Mhm. Und jetzt tritt China auf die Bühne. Und das ist interessant, weil das ja der eigentliche Herausforderer ist von Trump. Und wenn die sagen, was willst du für einen Krieg? Also du bist nah bei Russland und gleichzeitig machst du mit uns hier Dinge mit Zöllen. Und ich glaube, da wird jetzt noch eine weitere Facette kommen, die auch die Amerikaner verstören könnte.
Katrin, bevor wir gleich einmal fragen, was bedeutet das in der Konsequenz? Wie wird das in der Ukraine diskutiert? Also wenn man diese Szenarien so hört, dann hat man das Gefühl, okay, also da geht es um ganz große geopolitische Dinge, aber wir, die kriegsgebeutelte Ukraine, unfassbar leidgeplagtes, zerstörtes Land mittlerweile, um uns geht es da gar nicht mehr. Wir stehen da ganz hinten an.
Nee, also so nehme ich das nicht wahr. Also die Ukraine, ich kann natürlich jetzt nicht sagen, wie denken die Ukrainer. Also das sind natürlich immer
Sie sind mit vielen Leuten im Gespräch.
Ja, genau. Die Leute, mit denen ich im Gespräch bin, das sind natürlich teilweise Leute, die in der Politik sind, aber auch Journalisten, sehen das eher so, dass sie sagen, unser Land ist jetzt eigentlich das Schlachtfeld, auf dem die neue Weltordnung ausgehandelt wird. Was wir sehen, ist, ich stimme Ihnen dazu, es ist sehr, sehr schwierig zu folgen und das zu interpretieren. Aber das, was wir sehen, ist ja die Zerstörung von Gewissheiten, auf die die alte Ordnung basiert hat.
Zerstörung, das Ende des Westens.
Ja, nicht nur des Westens, es ist auch es ist eigentlich disruptiv für die ganze Welt, weil eigentlich kann sich niemand mehr auf irgendetwas verlassen. Das ist das, was die Ukrainer empfinden. Die sagen, eigentlich gibt es keine Sicherheit mehr. Und das ist die Konsequenz. Und das ist eine Zerstörung, die sich nicht wieder rückgängig machen lassen wird. Weil das ist ein hart errungenes Erbe der tragischen Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs, dass wir diese Ordnung geschaffen haben, die ja auch ihre Makel hatte und nicht immer perfekt funktioniert hat. Aber wir hatten internationale Institutionen, wir hatten das Völkerrecht, wir hatten bestimmte verbindliche Prinzipien, an denen man Staaten, die dagegen gehandelt hat, auch anklagen konnte. Ob die nun immer zur Verantwortung gezogen wurden, ist eine andere Frage.
Aber
ein Staat, ein Land wie die Ukraine, das ja praktisch angegriffen ist und sich jetzt, die Ukraine kämpft um ihr Überleben, und wenn man das mal darauf runterbricht, ist eigentlich im Moment niemand mehr auf diese Ordnung angewiesen als die Ukraine. Und wenn die jetzt zerstört ist, und das macht, glaube ich, vielen Menschen, also zumindest die, mit denen ich gesprochen habe, große Sorge und auch Angst, was kommt dann?
Ja, ja.
Das ist die Chance Europas übrigens.
Das denke ich auch. Es ist eine Chance, aber es ist erstmal auch ein beklemmendes Gefühl. Das ist beides. Ich würde gerne Elmar fragen, diese Ansage aus China heute, wie wurde das dort aufgenommen? Und Gibt es den Moment schon, dass auch den Amerikanern, den Trump-Wählern langsam dämmert, was da gerade passiert? Stichwort Zölle, der versprochene Rückgang der Inflation. Alles Dinge, die nicht passiert sind. Und immer die alte Masche, das war Joe Biden, damit habe ich nichts zu tun. Aber das Wahlversprechen ist ein anderes. Und es funktioniert offensichtlich nicht. Und das, was da auch an Handelskrieg im Raum steht, wird das Leben der auch des ganz normalen, einfachen Amerikaners in Ohio im Zweifel teurer als billiger machen.
Ja, also im Moment kommt er noch damit davon, dass er einfach mal behauptet, die hohen Eierpreise hat Joe Biden noch verursacht und nicht er, weil es noch relativ früh in seiner Amtszeit ist. Aber wir merken an verschiedenen Stellen im Land, dass die Leute wirklich leiden darunter, dass die Preise in den letzten Wochen noch mal höher gegangen sind, genau, dass die Wachstumsprognosen ja nach unten korrigiert werden. Und wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit jetzt auch bald dann die Auswirkungen von den Strafzöllen sehen, weil Kanada und Mexiko sind die wichtigsten Handelspartner, alle voran übrigens Mexiko, größter Handelspartner für die USA. Mhm. Und da sind die Vernetzungen rechts und links der Grenze hin und her so eng, dass da alles zum Erliegen kommt und Menschen auch in den USA massiv Sorge um ihre Jobs haben müssen. So, und wenn das durchschlägt, dann kommt Donald Trump mit hoher Wahrscheinlichkeit in Schwierigkeiten. Er ist es jetzt schon ein bisschen, weil die Abgeordneten, die in ihre Wahlkreise zurückkriegen, gehen, die kriegen das natürlich um die Ohren. Und es gibt wohl jetzt Gespräche hinter den Kulissen, was bei den Haushaltsberatungen im Grunde genommen sakrosankt sein muss, damit die Probleme nicht noch größer werden, okay, weil hier ja die Rede davon ist, dass bei den Sparmaßnahmen man auch an Rentenversicherungen und Krankenversicherungen dann am Ende rangeht. Wahnsinn. Zu China, eigentlich passt das ihm ganz gut in den Kram, weil er postuliert ja der große Gegner der Zukunft ist China. Das tun auch viele innerhalb seiner Partei, aber auch in der Demokratischen Partei, wo man schon sagen kann, die Europäer sollen sich mal gefälligst um sich selber kümmern, damit wir die Hände frei haben, um uns um die eigentliche Herausforderung zu kümmern. Mhm. Und da die kleine Fußnote, Frau Strack-Zimmermann sagte es ja vorhin, die Chance für die Europäer ist eigentlich jetzt gerade eine große, weil der Rest der Welt guckt ja gerade zu, wie die alte Weltordnung zerlegt wird, hat dieses Gespür der Unsicherheit. Die Europäer könnten da mit ihrer Wirtschaftskraft, 22% der Wirtschaftskraft dieser Welt Europa, 25% der Wirtschaftskraft die Vereinigten Staaten. Genau. Also wenn wir Europäer uns einig wären, und da liegt aber am Ende der Hund begraben, wahrscheinlich schaffen wir es nicht immer schön, die 27 zusammenzuhalten, sondern vielleicht muss man über ein, ich werfe es mal in den Raum, Europa der zwei Geschwindigkeiten im Sinne von Schäuble und Lamers, Ende der 90er Jahre, das berühmte Papier mal nachdenken.
Das Kerneuropa. Ich würde gerne noch die verbleibenden paar Minuten nutzen, um mit Katrin Eigendorf und Paul Ronsheimer noch mal aus erster Hand zu erfahren, was passiert da gerade rund um Selenskyj, Katrin? Du sagtest das gerade, der hat nach deinem Empfinden den Fehler gemacht, sich von zu vielen klugen Leuten zu verabschieden, weil sie ihm zu dominant wurden, Konkurrenz wurden.
Das ist jetzt nicht meine Interpretation, da zitiere ich seine Kritiker. Ja. Also es ist natürlich immer schwer zu sagen, wir können ja nicht in seinen Kopf gucken.
Nee, schon klar.
Aber es ist schon auffällig, ja, da dass er sich, also ich nenne jetzt mal zwei Personen, das ist Zaluzhny, der
Generalstabschef.
Genau. Mhm. Und das war
der jetzt als Botschafter in London, glaube ich,
genau,
arbeitet. Ne?
Der ist jetzt Botschafter in London, ein extrem begabter Militär, ein extrem beliebter Politiker. Ich glaube, er war einer der beliebtesten Politiker, hatte sogar höhere Zustimmungswerte als Selenskyj. Mhm. Und Dmytro Kuleba, der sehr erfahrene Außenminister, den die Ukraine jetzt wirklich aus meiner Perspektive dringend brauchen könnte, weil er wirklich ein Berufsdiplomat ist, der dieses Handwerkszeug beherrscht. Wie führe ich solche Gespräche? Das ist schon, glaube ich, enorm wichtig.
Ja, absolut. Ja.
So. Und da stellt sich natürlich die Frage, wieso verabschiedet er sich ausgerechnet von so zwei guten, talentierten Leuten? Spekulation seiner Kritiker. Er mag niemanden, der neben ihm glänzt, haben. Mhm. Das ist, kann man jetzt so sehen, muss man nicht so sehen, aber hat eine gewisse Plausibilität. Und was man sagen muss, auch das ist menschlich. Also ich mag jetzt auch nicht jetzt hier in die Position kommen, Selenskyj jetzt hier zu zerreißen. Natürlich gibt es viele Dinge, die total verständlich sind, dass sich ein Präsident, der so sehr unter Druck steht und diesen Krieg ja praktisch jeden Tag führt, um die Welt im Boot zu halten, dieses Leiden mitmacht. Und ich sehe das auch, wie er persönlich dann angefasst ist, wenn er mit diesem Leid konfrontiert ist, dass der sich nur noch mit einem kleinen Kreis von Leuten umgibt. Es ist verständlich. Aber wir haben jetzt eine Situation, da geht das Überleben der Ukraine, spielt sich jetzt auch auf dem diplomatischen Level ab. Es ist, der Kampf wird jetzt nicht nur an der Front gefochten. Und deswegen glaube ich, müssen die Ukrainer da zu einer vernünftigen Lösung kommen. Und da müssen wir jetzt auch ehrlich sein, bei aller Sympathie für die Ukraine. Aber ich warne davor, Selenskyj immer diesen Heldenstatus zu verleihen. Nein, Selenskyj hat Dinge auch falsch gemacht. Er hat nicht genug Berater um sich. Er ist nicht offen dafür für Beratung, glaube ich. Also das merkt man immer wieder. Es ist auch sehr schwer, Zugang zu ihm zu bekommen, höre ich immer wieder. Also er isoliert ja auch andere Politiker. Also nehmen wir mal den Bürgermeister von Kiew, Klitschko. Der sagt mir, ich spreche gar nicht mit Selenskyj. Ich meine, der ist immerhin der Bürgermeister der Hauptstadt. Es wäre schon wichtig, so ein Gespräch offen zu halten. Und das fällt den Ukrainern jetzt vor die Füße. Eine zweite Sache, die ich auch kritisch sehe, ich weiß nicht, wie Paul das sieht. Selenskyj hat immer sehr stark auf die Amerikaner gesetzt. Die Amerikaner waren immer der angenehmere Partner, weil Amerika hat nicht so viele Probleme, hat nicht so viele Auflagen. Die Europäer waren, ja, natürlich will die Ukraine nach Europa, aber die Europäer waren immer der schwierigere Partner. Alle zu einen, die Kriterien zu erfüllen. So, und das ist Selenskyj jetzt in München, hat man das wirklich gemerkt, vor die Füße gefallen. Er hat noch in einem Gespräch mit Journalisten Amerika first praktisch propagiert. Und eine ukrainische Journalistin fragte dann, was ist denn mit den Europäern? Dann sagte er, natürlich, die Europäer sind auch wichtig. Und dann sprach er mit Vance, das Gespräch, was Paul gerade erwähnt hat, wo es wohl ziemlich gekracht hat. Und danach gab er sich dann als der große Europäer in seiner Rede. Und das zeigt, dass er eigentlich dann auch in diesem Moment verstanden hat, dass Europa der richtige und wichtige Partner ist. Und das kommt sehr spät.
Bin gespannt auf die Einschätzung von Paul Ronsheimer, der auch Vitali Klitschko sehr gut kennt. Sehen Sie das ähnlich?
Ja, ich sehe es in Teilen ähnlich und in anderen Teilen anders. Also ich glaube, Selenskyj hätte den Amerikanern jetzt zeigen müssen, dass er bereit ist, als Einheit hier aufzutreten. Also eigentlich hätte er, das hätte er niemals gemacht, weil die beiden sich wirklich überhaupt nicht ausstehen können, aber sie hätten das überwinden müssen. Selenskyj hätte Vitali Klitschko und Petro Poroschenko mit einladen sollen, in die USA zu fliegen und dort gemeinsam aufzutreten. Wenn dann Vitali neben ihm gesessen hätte, wäre das vielleicht auch nicht so aggressiv geworden, wenn er dort sein Bodyguard gewesen wäre. Das am Rande. Aber nein, Scherz beiseite. Scherz beiseite, es ist tatsächlich so, dass dieser Einheitsgedanke hier fehlt. Und Katrin hat völlig recht. Das letzte Mal, dass Vitali Klitschko und Wladimir Selenskyj miteinander zu tun hatten, das war vor dem Krieg, also vor mehr als 3 Jahre her, dass sie sich bei irgendeiner Bürgermeistersitzung gesehen haben. Und dann ging es immer hin und her. Und dieser Konkurrenzkampf, nicht nur zwischen ihm, sondern auch Petro Poroschenko und Saluschny, der in London Botschafter ist, auch der ist in einem Konkurrenzkampf mit Selenskyj. Und das sehe ich kritisch, dass hier schon über die nächste Wahl nachgedacht wird. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, der hier momentan intern diskutiert wird. Nicht so sehr offen, aber doch, denn das Verhalten von Selenskyj im Oval Office hat ihm in der Bevölkerung erst einmal geholfen. Ich habe interne Umfragen gesehen, die erhoben wurden, wo Selenskyj in der Beliebtheit nach oben gegangen ist. Das heißt, das spielt auch immer eine Rolle für ihn, denn er braucht ja auch die Unterstützung seiner Bevölkerung bei möglichen Verhandlungen. Denn das vergisst man auch immer, wenn man auf die Ukraine schaut, wie hier die Unterschiedlichkeiten sind. Die einen sagen, wir müssen weiterkämpfen, die anderen sagen, wir brauchen jetzt sofort Frieden. Da gibt es auch ganz viele Unterschiede. Eine Sache, die ich anders sehe, ich glaube, die Europäer hätten sehr viel früher selbst eine Initiative entwickeln müssen. Sie hätten Selenskyj nicht unter Druck setzen sollen, aber sie hätten mit Selenskyj zusammen etwas entwickeln müssen. Man hat ja das Risiko aus europäischer Sicht gesehen, sehr viele Monate vorher, dass Donald Trump Präsident werden könnte. Dann wurde er gewählt und auch dann hat man keine Initiative entwickelt. Und im Gegenteil, es gab Telefonate zwischen Selenskyj und verschiedenen europäischen Regierungschefs. Und da habe ich gehört, dass diese europäischen Regierungschefs immer nicht verstanden haben, ja, was ist denn jetzt die Strategie? Aber sie haben ihn auch nicht festgenagelt. Und bei aller Kritik, die wir heute an Donald Trump geäußert haben und die ich auch persönlich empfinde und dieses Oval Office, was dort passiert ist, wirklich aus meiner Sicht widerliche Szenen, wie man dort mit einem Präsidenten eines kriegsgeplagten Landes umgeht. Aber tatsächlich hat das ja erst dazu geführt, dass man entwickelt hat, wie man sich dagegen stellt, dass überhaupt über diese Summen gesprochen wurde, dass in Deutschland plötzlich ein Sondervermögen möglich ist, das man nicht für möglich gehalten hat. Mhm. Also diese Auswirkung hat es ja auch gegeben. Also zusammengefasst, Selenskyj steht hier politisch in der Kritik. Mhm. Ich glaube aber, dass Europa ihn sehr viel offener hätte auf den richtigen Weg führen müssen. Was jetzt passiert, ist offen. Ich glaube, dass es auch sein kann, dass Trump und Vance in Wahrheit wollen, dass Selenskyj stürzt, dass es einen anderen Präsidenten hier gibt. Ob das passiert, wir werden sehen.
Katrin nickt. Siehst du auch so?
Ja, ja, also und das, finde ich, zeigt uns ja ganz dramatisch, wie sehr die Interessen Russlands und Amerikas jetzt sich angleichen.
Ja,
also diesen Regime-Change, das ist ja im Prinzip das wichtigste Kriegsziel Russlands gewesen. Das ist das Erste, was sie geplant haben, Selenskyj zu ermorden.
Genau.
So, und okay, Donald Trump will Selenskyj nicht ermorden.
Nein.
Aber er möchte gerne, und das hat ja, da haben sie ja im Prinzip keinen Zweifel dran gelassen, dass jemand anders an seine Stelle tritt. Mhm. Und Donald Trump hat auch nie einen Zweifel daran gelassen, dass er mit Selenskyj überhaupt nicht zurechtkommt. Mhm. Die möchten einen Regime-Change in Kiew, nämlich jemanden, der sich rumschubsen lässt.
Gefügig ist.
So, und das...
Ja.
Und
Belarus, da komme ich wieder auf, so als Modell, oder...
Na, jemand, der sagt, okay, ich mache jetzt das, was die Amerikaner möchten. Mhm. Ich gebe dem nach, ich stimme einem Frieden auf den und den Bedingungen zu.
Genau. Mhm.
Selenskyj ist ja ziemlich hart und klar, was das angeht in dieser Position. Mhm. Und da wird er, glaube ich, auch von sehr vielen in der Ukraine darin unterstützt. Und wenn ich da jetzt nur noch eine Marionette habe, das ist ja das, was wir in der Ukraine seit vielen Jahren haben. Und da würde ich noch mal zurückgreifen auf, wie lange dauert der Krieg. Nee, nicht 10 Jahre. Der hat im Prinzip schon 2004 angefangen.
Ja, es war.
Wir erinnern uns an die Orangenrevolution. Ja, ja. Das war im Prinzip auch schon der verzweifelte Versuch, eine russische Marionette loszuwerden. Ja. Und jetzt möchten die Amerikaner im Prinzip auch eine Marionette, die das erfüllt, was sie haben möchten.
Frau Stark-Zimmermann, wir sagen immer Europa.
Ja.
Und ich denke dann immer, jedes Mal denke ich, okay, aber welches Europa genau meint ihr? Meint ihr das Europa von Viktor Orban? Meint ihr das Europa von Friedrich Merz demnächst? So es denn wird, ist auch noch nicht klar. Von Meloni, welches Europa meinen wir?
Ja, also ich glaube erstmal, dass das Fixieren auf den Vereinigten Staaten auch ein europäisches Problem ist und war. In Sicherheitsfragen ganz sicher.
Ja, weil das Europa
selbst
ja
als Trump da war, dann kam Biden, hat man gesagt, oh, wir haben es überlebt. Gott sei Dank, jetzt kommt einer, der Transatlantiker ist und so weiter und so fort. Es ist unvorstellbar, dass die Europäische Union nicht reagiert hat, spätestens nach dem ersten Term von Trump, weil da wurde ja schon klar, dass hier Schluss ist mit Lustig.
Und es war auch klar, der könnte wiederkommen.
Ja, ich glaube, viele haben gedacht, das kann irgendwie, rein statistisch ist das eher unwahrscheinlich, so wie der drauf ist. Aber es hat sich ja angebahnt. Mhm. Und ich glaube trotzdem, dass Europa heute eine Chance hat. Sie sagten jetzt mehrere Geschwindigkeiten. Ich glaube, dass es ein Kerneuropa geben wird aus EU-Staaten und Nicht-EU-Staaten, wie zum Beispiel Großbritannien, wie Norwegen, wie also Staaten, europäische Staaten, die in der NATO sind, aber nicht in der Europäischen Union. Mhm. Denn wir müssen uns ja als Europäer jetzt befreien mal von der ewigen Blockade von Viktor Orban denen, die eben im Grunde genommen keine Lust auf Europa haben, aber gerne das Geld nehmen. Mhm. Also Herr Fico nimmt das Geld auch sehr gerne. Übrigens ein Land, wo viele Waffen hergestellt werden, die wiederum in der Ukraine zum Einsatz kommen. Das ist auch eine sehr merkwürdige Geschichte. Aber dem eigenen Bevölkerung sagen, wir haben da nichts zu tun, aber eine Menge Geld damit verdient. Heißt, man muss sich von diesen Ländern in diesem Moment abkoppeln und sagen, okay, es gibt außerhalb mit EU-Staaten und nicht EU-Staaten eine Möglichkeit voranzugehen. Mhm. Und wenn Sie mich fragen, warum das nicht passiert ist, weil es ist auch mit ein Fehler Deutschlands. Wir haben eben keinen Bundeskanzler gehabt, der diese Rolle annehmen wollte. Keinen Bundeskanzler, der mit den Franzosen zusammen diese Rolle annahm oder sogar mit Polen, also das Weimarer Dreieck, sondern jeder hat da so sein Ding gemacht nach dem Motto, wir liefern jetzt und dann ist gut. Und das ist milde ausgedrückt in die Hose gegangen. Ich glaube wirklich, dass wir jetzt eine Chance haben. Es gibt einen Fünf-Punkte-Plan. Es gibt deutlich mehr Finanzen. Vor allen Dingen passiert jetzt etwas, was ich mir schon vor Jahren von Frau von der Leyen gewünscht hätte, endlich zu verstehen. Wir brauchen neben einer starken Verteidigung auch die Wettbewerbsfähigkeit von Europa. Das heißt, dass wir haben ja was zu bieten. Das ist ja nicht so, dass wir nichts zu bieten hätten. Nee, und wenn wir privates Kapital zulassen, wenn wir das entfesseln, dieses Europa, dann haben wir eine Chance, auch eine wirkliche Alternative zu sein. Und entweder wir schaffen das jetzt oder es schafft keiner. Aber ich lasse mir den Optimismus nicht nehmen, weil ich jetzt ja noch relativ frisch sehe, wie dieses Parlament in großer Mehrheit steht und auch registriert. Da gibt's jetzt kein Zucken mehr. Entweder wir tun jetzt etwas oder das Europa, in dem ich auch aufgewachsen bin, wird nicht mehr das sein, was es ist. Aber die Zeit locker vom Hocker und die anderen machen es, das ist vorbei.
Unsere Zeit ist leider, ich würde gerne noch 2 Stunden mit euch weitersprechen, aber wir setzen das bei nächster Gelegenheit fort. Ich muss nur noch ganz schnell fürs Protokoll. Frau Strack-Zimmermann, Frau Baerbock hat heute gesagt, kein Spitzenamt mehr bei den Grünen. Wie ist bei Ihnen als Nachwuchstalent in der FDP?
Sie meinen, dass es ja immer noch einen späten Frühling gibt.
Ja, unbedingt.
Und ich auch fülle Sommer den aus. Auch. Ja. Also ich habe meinen Frühling in der Europäischen
Sie
Union.
Jetzt die FDP?
Ich habe meine Arbeit in der Europäischen Union. Ich darf einen Ausschuss leiten, den es so noch nie gab, mit einem Kommissar, mit einem Verteidigungskommissar.
Ich will nur wissen, werden Sie Chefin oder nicht, das alles.
Also es gibt ja den Spruch, da wo ich bin, ist immer oben oder da wo Sie sind, ist immer die Einschaltquote besonders hoch. Ich habe von Anfang an gesagt, es wird ein Team sein. Und in diesem Team bringe ich mich gerne ein.
Okay.
Aber auf diesem Stuhl sitzend saß, glaube ich, auch mein Kollege Wolfgang Kubicki, der ja in der Wahlnacht nach 4 Stunden feucht traurigen Momenten erst vom Rücktritt in die Vorhand kam. Ich kann Ihnen nur sagen, die FDP gehört in die Hand einer anderen Generation.
Okay.
Und wenn ich diese begleiten kann, mit Expertise, mit europäischem Know-how, mache ich das gerne.
Aber nicht an der Spitze. Kubicki will das ja auch nicht, so habe ich ihn verstanden. Also macht es wer? Christian Dürr oder wer macht
es? Wer es immer auch macht, jetzt kommt eine Antwort, die Sie nicht zufriedenstellt. Es wird der Bundesparteitag entscheiden. Ich hasse diese Antworten, aber ich finde, das wird nicht im Fernsehen verkündet.
Okay, so machen wir das. Akzeptieren wir, respektieren wir. Danke ganz, ganz herzlich an Paul Ronshammer, Elmar Thewissen, an Katrin Eigendorf. Vielen, vielen Dank und an Frau Strack-Zimmermann. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.